Im zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema alkoholfrei geht es unter anderem darum, ab wann ist ein Bier eigentlich alkoholfrei, wie sind die Unterschiede von Land zu Land und vieles mehr. Viel Spaß dabei!
Man merkt da, also es ist natürlich auch schon klare Definition, dass das alkoholfrei helle, da merkt man schon, okay, das untergäriges Lager helle ist, und beim Weißbier merkt man, also man hat schon noch diese Banane auch in der Note, man hat auch ein bisschen noch diese Hefecremigkeit im Mundgefühl und die Spritzigkeit vor allem. Also es sind schon noch Aspekte da, die auf den ursprünglichen oder den Ausgangsbierstil natürlich hinweisen. Mhm. Also das finde ich jetzt, sage ich mal, da bei so einer zum Beispiel Entalkoholisierung, wo man ja dann den entvergorenen und ausgelagerten fertigen Bierstil nimmt für die Herstellung, ist ja doch durchaus dann schon ein Vorteil, wenn man jetzt sagt, ja, okay, ja, das erinnert mich halt schon an ein Weißbier. Ne?
Ja. Also das ist zum Beispiel was, das sind so klassische Forschungsthemen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, wenn man in die Aroma-Richtung geht.
Wollt ihr die gerade fragen? Genau. Woran arbeitet ihr eigentlich am Institut gerade?
Genau, also das und das werden wir uns so klassische Forschungsrichtungen. Neben der Anlagenoptimierung arbeiten wir mit den verschiedenen Herstellern sehr eng zusammen, aber auch was man mit Optimierung der Anlagen, also einfach den technologischen Parametern, die man so hat, was man da verändern kann, um eben zum Beispiel ein Aromaspektrum im Bier zu verändern. Aber auch so was du jetzt gerade erwähnt hast, in Richtung Ausgangsbier oder Mutterbier, wie wir das nennen, gedacht. Wir wissen ja ziemlich genau, auch das ist ein Teil der Forschung, zu schauen, was verlieren wir denn genau an Substanzen, an Aromen über die verschiedenen Verfahren. Und wenn wir wissen, was wir verlieren, können wir das natürlich gezielt davor wieder anreichern. Also Beispiel dieses Bananenaroma gerade. Wenn wir wissen, wir verlieren viel auch bananiges Aroma, dann machen wir halt das Mutterbier bananiger, um dann sozusagen wieder im Endprodukt auf einen bananigen Eindruck zu kommen.
Ah, okay. Und da arbeitet sie gerade dran, zu schauen, bei welchem Verfahren verlieren wir wie, wo, was.
Genau, also wir screenen die Verfahren, wir versuchen dann auch an den Anlagen zu optimieren, damit wir eben möglichst wenig Verluste haben. Wir versuchen auch die Verfahren der Entalkoholisierung eben abzustimmen auf das Mutterbier, auf das Ausgangsproduktbier. Und das ist ja bei jeder Brauerei ein bisschen anders. Jeder hat seine eigenen Fermentationen, jeder hat seine eigenen Rohstoffe, seinen eigenen Hopfen. Also das Ausgangsportfolio ist ja immer ein bisschen anders. Und dementsprechend muss man dann eben auch die Entalkoholisierungsverfahren darauf abstimmen.
Ich finde interessant, es ist ein interessanter Ansatz, dass man schon einmal das Mutterbier jetzt einmal, egal ob jetzt thermische Entalkoholisierung, so wie wir es machen, oder eine Membrantechnologie, dass man da jetzt das Mutterbier auch schon ansetzt, ist natürlich sehr gut. Aber, jetzt einmal aus Brauereisigkeit, gell? Es macht mich natürlich dann wieder ein bisschen eingeschränkt natürlich in meinem Produktionsablauf. Klar. Weil jetzt dann zum Beispiel geht man her und kann zum Beispiel einfach unser Hefeweißbier für ein Beispiel nehmen und das dann entalkoholisieren. Ja. Aber wenn ich immer warten muss, bis ein Tank von einem speziell für die Entalkoholisierung eingebrauten, dann bin ich natürlich nicht mehr so flexibel in meinem täglichen Produktionsablauf.
Also da habe ich eine eigene Produktschiene dann praktisch, genau, wo ich von Anfang an nur für dieses Produkt produziere. Andere Möglichkeiten sind, wenn wir zum Beispiel bei der thermischen Anlage bleiben, habe ich gesagt, man verliert einiges an Aromen, aber natürlich kann ich zum Beispiel, es gibt Verfahrenswege wie eine Aromarückgewinnung zum Beispiel, wo man einen Teil wieder zurückführen kann.
Das sogenannte Aromawasser, gell?
Genau, das Aromawasser mit dem kleinen Aber, dass das auch einen alkoholischen Anteil hat. Also ich komme auf die 0,0 Variante jetzt nicht runter, aber auf die 0,5 Variante auf jeden Fall. Also kleiner 0,5 Volumenprozent, so ist alkoholfreies Bier definiert. Und da bleibe ich locker drunter.
Da bleiben wir locker drunter, genau. Entschuldigung, jetzt habe ich die gerade so angeschaut, so quasi. So,
er will was sagen. Jetzt hat es ihn gleich gerissen. Jetzt hat es ihn so gerissen, dass er beinahe das Mikrofon
abgegraben hat. Mir ist es eingefallen, da habe ich mir gedacht, so, wow, das muss ich jetzt gleich fragen. Also in Deutschland ist ja 0,5% Alkohol die Grenze, um alkoholfreies Bier zu definieren. Österreich auch, glaube ich. Also ja, weiß ich. Und in vielen anderen europäischen Ländern auch, aber es gibt ja noch ein paar andere, weil wir müssen es ja global sehen.
Ja.
Wir haben im Vorgespräch, hast du ja das gesagt, wegen Amerika, da darf man ja gar nicht alkoholfreies Bier sagen, gell?
Ja.
Non-alcoholic malt beverage.
Steht bei uns auch drauf, genau.
Steht bei uns auch drauf für Amerika. Also das sind ja die Namensgebungen plus die Grenzwerte sind ja durchaus anders. und sogar teilweise stark anders in den verschiedenen Ländern.
Norwegen ist zum Beispiel kleiner 0,7, also es schwankt in den einzelnen Ländern zum Teil im Bereich zwischen 0,05 bis zu wirklich 1, was als alkoholfreies Getränk oder alkoholfreies Bier in dem Fall wirklich noch durchgeht.
Das finde ich auch interessant, aber deswegen, wenn man sagt, diese Aromarückgewinnung, wenn man die macht, da kommt man nicht auf die 0,0, sondern halt eher auf dann diese 0,5-Grenze, aber das geht dann auch.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch wieder ein bisschen eine philosophische Frage, vielleicht sogar eine medizinische Frage. Darüber kann man lange diskutieren, ja, was ab wann ist was Alkohol, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, alkoholbehaftet. Man darf nicht vergessen, es gibt eine ganze Anzahl von Säften, wo man jetzt glauben würde, die haben absolut keinen Alkoholgehalt, ja, die auch in diesen Bereich liegen. Alles, was mit Hefe eigentlich hergestellt wird, was über Fermentation hergestellt wird, bis auch zu Brot, hat oft einen ganz geringen Alkoholanteil. Ja? Und man definiert das eben danach, wann es eben keine Auswirkungen auf unseren Organismus hat. Da sind die Definitionen zum Teil eben ein bisschen anders. Und das liegt eben jetzt, wenn wir auf die Herstellung zurückkommen, zum Teil an den Verfahren, was man überhaupt produzieren kann oder was man produzieren will. Und dann gibt es natürlich einfach auch einen Trend, zum Teil, wenn man es einfach weltweit vermarkten will. Und es gibt die Länder, die 0,0 haben, dass man eben sagt, man macht auch Produkte, die 0,0 wirklich haben, weil dann der Verbraucher weiß, was da drin ist. Eben kein Alkohol, also gar nichts.
Wie ist es aus der Erfahrung? Kommt tatsächlich, wenn es deutlich als 0,0 deklariert ist, es gibt ja viele Biere, die mittlerweile auch so heißen. Kommt es beim Kunden besser an? Habt ihr da Erfahrung? Ich schaue euch jetzt beide an. Du als Markenbotschafter und du als Freundin aus der Forschung.
Es ist wirklich schwierig zu sagen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ich würde sagen, bei uns jetzt gerade im deutschen Raum glaube ich nicht, dass der Verbraucher explizit auf ein 0,0 Produkt geht. Außer er hat Notwendigkeiten, wo er wirklich sicher gehen will, da ist gar nichts drin, ja. Und die Brauereien, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in der Brust, würde ich sagen, weil aus Brauereisicht ist es einfach auch so ein bisschen Sicherheitsfaktor, die 0,0 zu haben, weil man einfach sagt, der Verbraucher weiß, was auf ihn zukommt, ja, da ist 0,0 drin und so schreibe ich es auch drauf. Bei dem anderen gestehe ich ihm einfach zu, dass kleiner 0,5 drin ist. Ja?
Ja. Mhm. Ja, das ist ja auch etwas, was man nicht immer weiß, ja. Dass es da ja gewisse Grenzen gibt. Aber ihr am Lehrstuhl forscht da in jedem Bereich, also sprich biologische wie auch physikalische Methoden.
Ja, oder? Also wir decken alles ab, weil, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, eine Möglichkeit auch, um dieses, um vielleicht mögliche, ich nenne es mal einfach Defizite, um das ganze Spektrum jetzt abzudecken, was auch immer das sein mag, die man einsetzen kann, ist, dass man zum Beispiel Verfahren blendet. Also man kann zum Beispiel verschneiden, weil es sind ja beide nach dem Reinheitsgebot jetzt, vor allem wenn es in Deutschland ist, aber normalerweise mit denselben Rohstoffen hergestellt, auf denselben Rohstoffen basierend. Und man kann zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einfach ein Beispiel aus dem, wenn man jetzt Membran entalkoholisiert hätte und durch den fehlenden Alkohol käme eine säuerlich dominante Note durch, könnte ich mit so einem gestoppten Gärer verschneiden, zu einem geringen Anteil, um wieder was Süßliches einzubringen. Und um das Bier dann praktisch wieder ausgewogen zu machen.
So eine Balance herzustellen.
Und das ist eine Möglichkeit. Man kann zum Beispiel den gestoppten Gärer dann auch stärker hopfen oder die Würze für den gestoppten Gärer stärker hopfen, dass man das sozusagen als Würze dann hernimmt, um die Balance wieder herzustellen. Mhm. Und das macht es vielleicht von der Verfahrensweise ein bisschen komplizierter. Auf der anderen Seite gibt es halt auch ein wahnsinnig breites Spektrum an die Hand, was ich dann wirklich tun kann, um die Biere unterschiedlich zu machen, um die ausbalanciert zu machen in der Sensorik.
Mhm. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auch auf die Forschungsanfänge zurück, weil angefangen hat das ja alles dein Doktorvater, der Professor Back.
Ja.
Und der hatte 1994 ja die erste Entalkoholisierung hier nach Weinstephan gebracht. Mhm. Die wurde dann ja auch aus praktischen Gründen dann bei uns hier in der Brauerei installiert. Mhm. Aber jetzt habt ihr ja auch schon eure eigene Entalkoholisierung und auch eure eigene Membrantechnologie. Wie würdest du sagen, hat sich die Intensität dieser Forschung von damals bis heute verändert? Also ist die Nachfrage auch von der Industrie her so groß?
Ja, also die Nachfrage ist auf jeden Fall groß und ich glaube, da verrate ich auch kein Geheimnis, dass gerade große Brauereigruppen aus verschiedenen Motivationen heraus, sicher aber auch aus sozialen Aspekten heraus, sich klar positioniert haben, dass ein großer Anteil ihres Absatzmarktes alkoholfrei oder alkoholreduziert sein soll. Auch aus dem, einfach aus unserem Verbraucherverhalten, aus unserem gesellschaftlichen Verhalten heraus, denke ich, ist das eine Produktgruppe, die immer mehr Zuwachs bekommen wird. Und dementsprechend reagieren die Brauereien, reagiert die Branche darauf. Und dementsprechend hoch ist auch die Nachfrage. Also für uns ist das ein sehr interessantes und auch stark nachgefragtes Themengebiet. Und ich denke auch, dass das die nächsten paar Jahre so bleiben wird.
Würdest du dann die Brauereien empfehlen, jetzt einzusteigen oder in 2-3 Jahren? Oder was ist deiner Meinung nach der ideale Zeitpunkt?
Ja, ich denke mal, viele sind ja schon eingestiegen. Und auch wenn man schaut, auch bei kleinen regionalen Brauereien, immer mehr haben einfach ihre Produktsparte auch im alkoholfreien Bereich erweitert, mit welchem Verfahren auch immer hergestellt. Einsteigen hätte man wahrscheinlich schon längst wollen, aber ich meine, wer jetzt einsteigen will, auf jeden Fall keine falsche Idee, also garantiert nicht. Also ich sehe da auf jeden Fall einen steigenden Markt da drin.
Ich meine, wir fokussieren ja unsere Investitionen in die Agrar in dem Bereich, haben trotz Corona jetzt eine Investition in eine neue Anlage getätigt, in die besagte thermische Entalkoholisierung, die wir schon besprochen haben. Also kriegen eine neue Anlage auch zur Entalkoholisierungstechnologie, die ich persönlich ja wahnsinnig spannend finde auch, dass sie halt eine hohe Bandbreite natürlich an Möglichkeiten halt auch liefert. Also wir haben selber gesagt, also nicht nur, dass man die fertigen Produkte hat, die man halt auch flexibel aus dem Produktionsprozess verwenden kann, sondern auch mit Aromarückgewinnung und ähnlichen Sachen haben wir natürlich schon sehr viele Sachen machen. Und natürlich auch der niedrige Kaloriengehalt ist natürlich auch ein großer Benefit, den man mit diesen Produkten hat. Also da sehen wir schon auch nicht nur im Markt natürlich eine Zukunft, sondern halt auch bei der Technologie. Und da muss ich ja sagen, war ja natürlich auch die Zusammenarbeit über die letzten nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Ich meine, im Endeffekt seit 94, die da die Universität und wir als Brauerei da uns immer gegenseitig unterstützt haben, war ja schon nicht schlecht. Und ich glaube wirklich, dass sich da ganz viel entwickelt hat. Also ich kann mir ja noch erinnern, als ich angefangen habe in Freising zum Studieren, das war alkoholfreies Bier, das hat man nicht getrunken, ja. Vor allem nicht als Brauer. Das war so,
Noch eine bringst du das raus?
Ich denke gerade, wie ich damals mich gefühlt habe, es war so, wie kann man das?
Ne? Ja, es hat sich ein bisschen ausgeschlossen, ja, fast.
Ja, aber mittlerweile ist es ja
weitgehend akzeptiert,
nicht, gell? Nicht nur weitgehend akzeptiert. Ich bewusst nehme ich mir bei meinem Haustrunk immer wieder alkoholfreies Bier mit. Ich habe immer eins im Kühlschrank. Ich bin vor allem vom alkoholfreien Hefeweißbier ein Riesenfan, jetzt nicht nur weil es mein Job ist, sondern weil es halt wirklich so ist. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, hat mir auch die Ausbildung hier und auch vor allem da beim Sensorikurs, also da bei der Weiterbildung damals zum Sensorik-Sachverständigen bei euch am Lehrstuhl, wo er dann wirklich diesen eigenen Abschnitt gibt, nur die Thema Sensorik, alkoholfreie Biere und diese zu unterscheiden, nicht nur die Verfahren, sondern auch die Geschmacke. Also das war ja wirklich hochspannend. Und da ist bei mir persönlich der Knopf aufgegangen. Mhm. Ja, also da ist bei mir persönlich so das Verständnis auch ein bisschen für das Produkt und dann dieses Wertschätzen dieser geschmacksaktiven Geschichten, die das Bier hat. Und da habe ich, glaube ich, auch selber gelernt, dass man nicht mehr diesen Vergleich anstellt zwischen alkoholfreies Weißbier und Weißbier, sondern dass das halt wie ein dunkles Weißbier, wie ein Weizenbock oder wie ein Kristallweizen eigenes halt einfach Produkt. Ein eigenes Segment ja. im Weißbier ist und nicht nur einfach der kleine, weniger coole Bruder, weil so hat man es früher gesehen.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also das Thema Erwartungshaltung, glaube ich, spielt da einfach die größte Rolle, wenn man sich wirklich vor Augen hält, man trinkt jetzt nicht den kleinen Bruder vom Hellen, sondern man trinkt einfach ein für sich stehendes alkoholfreies Getränk, dann glaube ich, sollte sich der Gedankengang irgendwann mal ändern. Und der ändert sich gerade. Darf man ja ruhig so sagen. Dann glaube ich, wäre der große Schritt nochmal weiter gemacht. Man sieht ja jetzt diesen steigenden Markt, aber ich schätze, dass der nochmal, oder meine Einschätzung ist, dass der nochmal einen großen Sprung machen kann, wenn sich dieses Mindset tatsächlich durchsetzt.
Naja, aber da glaube ich, habt ihr sicher auch noch viel Forschungsarbeit, gell?
Da haben wir sicher Forschungsarbeit, da haben wir sicher auch Marketingarbeit.
Dass da helfen wir gern.
Ja.
Vielleicht, dass man dieses neue, coole Trendmedium genau. Podcast nutzt, um über die Geschichten ein bisschen zu erzählen.
Wer weiß, vielleicht machen wir das einmal.
Ja, vielleicht genau. machen wir das einmal, ja.
Macht mal was über alkoholfreie Bier. Aber ich glaube doch, da ist einfach nur viel Arbeit, weil ich denke schon, dass jetzt der Verbraucher ist auf jeden Fall, glaube ich, schon bereit, wenn er denkt oder wenn er das Gefühl hat, das ist ein wohlschmeckendes Produkt, das zu akzeptieren, weil sonst habe ich einfach all die Vorteile, die man vielleicht auch nochmal ein bisschen rausstellen muss immer. Es ist ja wirklich ein Naturprodukt, ja, und wir wissen bei dem Produkt Bier, und das fällt unter die Sparte, wir haben 4 Rohstoffe, die wir einfach verwenden, mehr ist da nicht drin. Wir haben absolute Transparenz im Herstellungsprozess und der Verbraucher weiß eigentlich, was er bekommt. Und das Einzige, was fehlt, ist der Alkohol. Und vielleicht sollte man eben von diesem Gedanken wegkommen, da fehlt was, da fehlt einfach nichts, sondern es ist ein Produkt, was in sich schmeckt, was gut ist, was ausgewogen ist und was ich einfach als Alternative zu anderen Softdrinks, zu anderen alkoholfreien Getränken, vielleicht nicht auch immer nur als Alternative zum Bier gesehen, trinke.
Ja, das ist ja das, was ich so spannend fand, als ich letzten Herbst in den USA war. Da war das echt hochspannend, weil da haben wir in Boston ein Event gehabt mit Jack's Abbey. Das ist dort ein lokaler Kraftbrauer, der sich auf German-Style Lagers spezialisiert hat. Und da haben wir so ein Event gehabt, da hat es unser Festbier gegeben und deren Festbier. Mhm. Das heißt Copper Legend, das ist so ein richtiges, also bernsteinfarbenes Märzen, ja, und dann halt unser Festbier dazu, und da haben wir so ein bisschen Old World, New World, ja, ja, und das war sehr lustig. Und da haben wir mit dem Eigentümer, der ist auch Braumeister, und mit dem halt zu unterhalten auch, und auch über alkoholfreie Biere. Und der hat dann, der Jack Händler, und der hat mir dann halt gesagt, ja, als er dann ein halbes Jahr hier in Deutschland war, hat er eine Sache festgestellt, vor allem, dass halt die Leute viel alkoholfreies Bier trinken, weil das kennt er halt aus den USA so nicht. Und vor allem auch, wo er dann in München war, dass man halt hier in Bayern auch so viel alkoholfreies Bier trinkt, und dass ihn das halt irgendwie so total überrascht hat. Und da ist mir das dann wahrscheinlich so bewusst worden, ja, es ist nicht nur ein starkes Marktsegment, und es ist ein bisschen schon weit nicht mehr Autofahrer- oder Sportlergetränk, sondern einfach auch viel weiter angekommen. Und ich glaube aber, dass es mittlerweile bei uns, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung einfach nur, und basierend auch ein bisschen auf dem Gespräch mit dem Jack, dass das dann halt so war, dass ich gesagt habe, vielleicht ist der Bayer oder der Deutsche einfach, dass der alkoholfreies Bier trinkt, und jetzt nicht um das Bier zu kompensieren, das er nicht trinken kann oder nicht trinken will, sondern einfach, weil er es viel lieber trinkt als eine Cola. Ja. Oder
Limonade oder sonst
irgendwas. Ja, oder irgendeine andere Brausen. Ja, sondern dass er einfach sagt, so, vielleicht liegt es dem Bayer einfach näher, für ein alkoholfreies Getränk einfach ein alkoholfreies Bier zum Trinken als alkoholfrei, also als eine Cola.
Er mag das Getränk dann, wenn es dem Hopfer und Malz reinmischt. Dann.
Vielleicht. Ja. Aber das war so ein Aspekt, den habe ich so gar nicht als erstes Mal so für mich gesehen. Aber dann, oftmals braucht man ein bisschen so noch den Wachrüttler von außen. Ja. Ja. Und er war halt von den Socken, ja, der so eine Biernation wie Deutschland und Bayern.
Traditionell geprägt.
Ja, was denn da?
Kann man so sagen, ja.
Und dann
kann man so
trinken sagen. Alkoholfreies Bier. Aber er fand dann halt auch diesen Ansatz, ja, wahrscheinlich you order more likely non-alcoholic beer than a Coke. Und ich so, ja, wahrscheinlich ist das so. Ja. Ja. Würde ich jetzt auch machen. Also ich habe mir schon, glaube ich, seit seit Jahren kein Cola mehr bestellt.
Ich denke, wir mit dir jetzt noch mit Bierhintergrund dazu kommen, die würden natürlich klar zu den getreidebasierten Produkten, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, neigen. Ja, aber es ist auch ein tolles Produkt, wenn man einfach mal weggeht, auch vergleichen zu anderen Produkten weggeht, wir haben da wirklich nur natürliche Rohstoffe drin. Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, dass es einfach unter gewissen Herstellungsweisen auch wirklich sogar kalorienreduziert sein kann. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Herstellungsprozess ist absolut transparent und es spricht eigentlich alles dafür, für so ein natürliches Produkt, wenn man im Vergleich zu, es ist nicht aromatisiert, wir wissen einfach genau, was wir bekommen. Ja?
Es ist eigentlich nur eine moderne bayerisch-deutsche Interpretation unseres urkulturellen Erbes als Biernation. Nur halt einfach als eine sehr moderne, vielleicht etwas alkoholfreiere Auslegung, wie es halt das Jahr 2020 oder die Zukunft einfach hergibt. Aber eigentlich ist es ja nichts anderes, oder?
Also um den Satz muss ich ein riesen Drumherzel drum spannen, weil das war jetzt eine Ode an die bayerische Kultur.
Ja, also ja oder nicht?
Es hat alles, was es haben muss und was wir klar mit dem Bier sonst auch verbinden.
Ja, ja, eben, oder?
Also wir verbinden natürlich mit Bier viel Tradition, Gemütlichkeit und einfach ein Kulturgut. Also jetzt gerade in Bayern ist es für uns sicher ein Kulturgut. Es ist ein Lebensmittel. Wir sehen das so. Das gehört zum Alltag dazu. Und jetzt haben wir halt eine weitere Variante von dem tollen Getränk, ja. Und ich glaube, wenn das mal ankommt und wenn es wirklich so gesehen wird, nicht nur als Alternative zum Bier und ich muss vergleichen, ob es der gleiche Geschmack ist, sondern einfach als alternatives Getränk zu all dem anderen.
Nicht.
Und es schmeckt, genau, es schmeckt oder es schmeckt mir nicht. Und wir schaffen es jetzt als Brauer, wirklich tolle, wohlschmeckende Biere auf den Markt zu kriegen, dann ist das einfach eine super Alternative.
Und noch zwei Maß kann man tatsächlich noch fahren.
Ja, man könnte das tatsächlich. Noch zwei Maß alkoholfrei kann man tatsächlich noch fahren. Und man kann auch lustig sein, wenn man...
Eben.
Das schließt sich nicht aus.
Eben.
Ja. Da haben wir jetzt dann wirklich eine schöne Kurve gerade zum Anfang wieder gekriegt, wo wir ja auch so ein bisschen über das gesprochen haben. Aber wie du auch gesagt hast, es ist halt ein natürliches, transparentes Produkt und alles innerhalb des bayerischen Reinheitsgebotes. Ja. Und alles eigentlich innerhalb unserer bierkulturellen Herkunft, die wir vor allem hier in Weinstephaner, am Weinstephaner Berg, ich meine, wir sitzen heute hier im Weinstephaner Brauereimuseum von der Brauerei, also einem der ältesten Punkte, ja, wenn es ums Bierbrauen geht überhaupt der Welt. Und wir reden über das Thema alkoholfreie Biere, das ja eigentlich, wenn man sich diese mehr als 1000 oder fast 1000-jährige Tradition von Bierbrauen in Weinstephan anschaut, eigentlich den kürzesten, aber sicher auch sehr, sehr spannenden Punkt einnimmt. Ja. Deswegen danke, Martina, dass du da Zeit dafür genommen hast.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es war echt eine Ehre, bei euch zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, und uns erst. Also vielen herzlichen Dank und danke auch fürs Zuhören. Done, danke, dass du dich da um alles Technische gekümmert hast. Und ja, ich glaube, das war's für heute.
Vielen Dank. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und natürlich für alle Fans von unserem Bier.
Da geht's um Bockbier.
Da geht's.
Ist Ausgleich. Nein, wissen wir noch nicht. Müssen wir schauen.
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Danke. Ciao.